Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Domremy findet man gar nicht so leicht. Es ist ein abgeschiedenes Dörfchen am Ende der Welt. Auch heute noch so abgelegen wie zu Jeannes Zeiten vor 600 Jahren. Abgeschieden heißt auch, dieses Domremy liegt damals an der äußersten Ostgrenze von Frankreich. Unsere Anfahrt durch die Ausläufer der Vogesen führt uns durch eine hügelige Landschaft. Hier und da einige Schluchten, ist zur Hälfte bewaldet, ansonsten Ackerland, auch grüne Weideflächen mit Kühen, Sonnenblumenfelder. Besondere Hinweisschilder mit Jeanne d'Arc rechts abbiegen, Fehlanzeige. Anscheinend hat jeder Franzose schon als Kind in der Schule dieses Domremy und die Geschichte dieser Nationalheiligen auf seinem inneren Navi gespeichert. Dabei fällt mir ein, eine oder einen deutschen Nationalheiligen à la Jeanne d'Arc haben wir nicht mal. Fragezeichen. Und nun machen wir auch hier das schmale Flüsschen Maas aus, wie es sich in vielen Schleifen durch die Wiesen auf den Ort zu meandert. Ob diese alte Steinbrücke über die Maas am Dorfeingang schon zu Jeannettes Zeiten gestanden hat? Michael Kloy, mit Ihrer Hilfe habe ich ja das Umfeld der Jeanne d'Arc etwas aufgearbeitet.
Wer soll dem ärmlichen Domremy mit einem Dutzend Bauernfamilien eine solche Brücke finanziert haben? Die hatten nicht mal eine Fahrstelle. Der Fluss Maas war hingegen ein willkommener Grenzfluss, also eine Art Burggraben als Schutz in wirklich wirren Zeiten. Frankreich steht damals auf dem tiefsten Punkt seiner Geschichte. Stichwort Hundertjähriger Krieg. Sehr vergleichbar 1940 bei der deutschen Invasion. Die genauen Grenzen zwischen dem damals ja teilweise englisch besetzten Frankreich zu Burgund oder als Grenze zum elsässischen Städtebund des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation waren nie markiert. Es gab keine Grenzsoldaten, keine offiziellen Übergänge.
Pointiert, die gallischen Hähne auf den Misthaufen in Domremy wussten nicht mal, ob sie Französisch oder Deutsch zu krähen hatten. Und wir lesen etwas vertiefend zusammengefasst.
Der Hintergrund liegt auch an der unglücklichen Reichsteilung nach Karl dem Großen. Karls vier Enkel, Lothar, Ludwig, Pippin und Karl, sind Rivalen. Das Ostreich, also Deutschland, geht an Ludwig. Das Westreich, das heutige Frankreich, geht an Karl den Kahlen. Pippin stirbt früh. Und das Mittelreich des Kaisers Lothar, Lotharingen, wird nach dessen Tod mangels Erbfolge in immer kleinere Streifen geteilt. Es reichte anfangs mal vom Mittelmeer bis zur Nordsee. Grenzen, die irgendwann mal auf geduldigem Papier eingezeichnet waren, wurden permanent verletzt, wie das überall bei undurchsichtigen Machtverhältnissen ist.
Das Vieh wird geklaut, Menschen werden drangsaliert, zu Schutzgeldern erpresst. Die paar Häuschen von Domremy werden mehrfach zerstört und geplündert. Ich habe ein fast naives Beispiel. Die Kinder von Domremy kloppen sich damals mit den Jugendlichen eines Nachbarortes, der mehr deutsch oder mehr burgundisch tickt. Domremy und die Familie d'Arc sind hingegen patriotische Franzosen.
Ja, und Sie haben dazu ein Beispiel, das ja direkt mit der Jeanne zu tun hat.
Jeanne wird ungefähr mit 12 Jahren mit einem Dorfjungen aus Domremy verlobt oder versprochen. Das ist damals so Usus. Das machen die Väter, einschließlich Mitgift und Handschlag, wie beim Pferdehandel aus. Basta. Etwas später widersetzt sich Jeanne diesem Masterplan, ein familiärer Affront. Die Hintergründe sind ihre ganz anders orientierten Pläne. Sie will Stimmen und politische Anweisungen von Heiligen vernommen haben. Sicherlich gibt es wegen des Aufmuckens vom strengen Familienoberhaupt einen Satz Ohrfeigen. Jeanne löst sich dann immer stärker von ihrer Familie, macht sich schließlich selbstständig nach Toul auf. Und nun bitte genau hinhören. Die Stadt Toul ist rund 30 Kilometer entfernt, ist damals eine deutsche Bischofsstadt. Die Französin Jeanne weiß, oder glaubt jedenfalls, in ihrer Angelegenheit zur Auflösung ihrer Verlobung ist Toul, sind die Deutschen, zuständig. Das Bistum Toul zählt zum Erzbistum der Kurfürsten von Trier.
Dass sich ein Mädchen von 15, 16 Jahren in diesen maroden Zeiten mit herumlungernder Soldateska zu einem Hin und Zurück mindestens 12-stündigen Fußweg aufmacht und am Ende dieses Tages immer noch eine Jungfer ist und nicht eingesackt worden ist, ist mehr als nur das Anzünden einer Kirchenkerze wert.
Und setzen wir gleich noch einen Gedanken hinzu. Jan ist ja nach damaligen Ansichten mit 16 schon ein spätes Mädchen. Das heißt, die etwa gleich jungen, mit 14 verheirateten Frauen windeln schon die ersten Kinder. Bei ihrer Verhandlung vor dem bischöflichen Beamten in Toul soll sich Jan vor den studierten Erbsenzählern sehr selbstbewusst verkauft haben. Das Eheversprechen ist jedenfalls nichtig.
Und den Rang eines deutschen Bischofs von Toul an der Mosel können wir etwas besser noch erfassen, weil einer von ihnen damals sogar die Papstkrone in Rom aufgesetzt bekommt, protegiert von Kaiser Heinrich III.
Jan kehrt nach der Verhandlung in Toul nicht mehr in ihr Elternhaus zurück und bereitet sich, salopp gesagt, auf ihren Ritt auf der Rasierklinge vor. Hexe, Heerführerin oder Heilige? Sie muss wegen ihrer Aufträge dieser Heiligen Jungfrau sein. Sonst wäre sie vielleicht des Teufels, mit dem man damals immer flott zur Hand ist.
Zurück zu der Brücke über die Maas, die hier fast 20 Meter breit ist. Maas hat ja in deutschen Ohren auch ein gewisses Ausrufezeichen.
Es ist diese Maas, die in der ersten Strophe des Liedes der Deutschen von Hoffmann von Fallersleben erwähnt wird. Von der Maas bis an die Memel. Und Reichspräsident Friedrich Ebert, ein Sozialdemokrat, verfügt 1922 das Lied der Deutschen mit allen Strophen zur neuen deutschen Nationalhymne.
Diese Maas und dazu dann flussabwärts Ortsnamen wie Verdun oder Sedan waren ja immer ein kompliziertes Terrain. Und erst wenn wir jetzt hier über die Maasbrücke in Domremy sind und nach einem Parkplatz suchen, treffen wir auf die ganze Wucht aus Denkmalen und Skulpturen rund um den Mythos Jeanne d'Arc. In der Nähe von mächtigen Buchenbäumen wird auf einem Sockel vielleicht eine Art Himmelfahrt der Jeanne angedeutet. In der Hand trägt sie in triumphaler Geste eine Fahne. Auf einem anderen Sockel wird dem gerüsteten Mädchen ein riesiges Schwert überreicht. Ja, wie ein patriotischer Aufruf auf zu den Waffen. Das soll ja so aus den Zeiten von 1890 stammen. Und direkt anschließend an diese Denkmale wird in drei verschiedenen Gebäuden das Leben des Bauernmädchens über Siege, wenig später dem Scheiterhaufen, bis zur Heiligsprechung präsentiert. Die erfolgt aber erst im Jahre 1920. Fast 500 Jahre kann oder will die Heilige Kirche nicht über ihren Schatten springen. Ihr Trauma und ihre Schande ist das Urteil einer katholischen Instanz in Rouen, die der 19-Jährigen das Leben verweigert. Ein nicht entschuldbares Hexenurteil mit den üblichen Verrohungen.
Dieses Leben der Jeanne beginnt in dem alten kleinen Bauernhaus der Familie von Arc. Das Häuschen kann man besichtigen, ist aber wegen Fernsehaufnahmen gerade geschlossen. So sollten wir die kleine Dorfkapelle betreten, auch aus der Zeit Jeannes. Sie hat Platz für rund 80 Leute. Sie besticht durch die Intensität moderner Kirchenfenster aus jüngerer Zeit. Vorab zum Verständnis. Jeanne ist ja mit zweien ihrer Brüder und geführt von einem Burgvogt und mit einigen Bewaffneten in Richtung Chinon, nahe der Loire, aufgebrochen.
Und ein Kirchenfenster zeigt eben dieses zarte Mädchen mit Barschenfrisur und Rüstung. Und sie kniet vor dem Dauphin nieder, der sich ja verkleidet hatte, und sie erkennt ihn.
Ein anderes Fenster zeigt Jeanne mit Fußfesseln vor dem Tribunal in Rouen. Mit dabei sind einige Schlaumeier, auch mit Bischofsmütze abgebildet.
Und ein anderes Fensterbild fällt mir auf. Jeanne ist mit Stricken auf dem Scheiterhaufen gefesselt. Diese rund 10 Fenster sind ohne jeden Text, können in der Bildersprache auch von Analphabeten gelesen werden. Und nur ein paar Schritte weiter sind wir nun in dem großen Interpretationszentrum, wo auch ein frommes Video gezeigt wird. Und schnell ahne ich, wie sich Interpretation von Information unterscheidet. Es ist ähnlich wie auch in deutschen Wallfahrtsorten. Der Besucher muss religiös sein, muss glaubensfest sein, nichts hinterfragen. Und so ertrinkt man hier in einer großen Ausstellung bunter Devotionalien von knienden Jeanne d'Arcs. Schnell ist man diese vorgegebene Ausdeutung, auch Exegese, überdrüssig. Und dann ist man auch wieder fast fluchtartig draußen. Und hier wollen wir kurz die Frage, was tut nun Theodor Fontane in Domremy, beantworten. Aus Fontanes Schilderung mit der Überschrift Kriegsgefangen und anderen Quellen zusammengefasst.
Otto von Bismarck, der preußische Ministerpräsident, riskiert 1870 einen Waffengang zwischen Frankreich und Preußen mit einer Emser-Depesche. Theodor Fontane, damals 50 Jahre alt, nimmt als selbstständiger Kriegsreporter daran teil, veröffentlicht zwei Buchbände. Darin reflektiert er: Bestens vorbereitet rücken preußische und verbündete bayerische Truppen nach der Kriegserklärung in das Elsass und nach Lothringen vor. Die schlecht aufgestellten Franzosen werden schließlich bei Metz und dann Sedan eingeschlossen. Um ein Blutbad zu verhindern, unterschreibt Kaiser Napoleon III. Einen vorläufigen Waffenstillstand.
Fontane hat wohl während des vorläufigen Waffenstillstands Domremy besucht. Und weiter erfahren wir?
Eine Gruppe von 8 Männern begegnet ihm im Ort mit Misstrauen. Schließlich fordern einige seine Papiere. Er überreicht seine Legitimationspapiere, deutsch verfasst. Die Einheimischen bieten in einer Wirtschaft Wein und Biskuits an. Schließlich kontrolliert ein jüngerer Bauer Fontanes Gehstock. Darin findet er im Schaft einen Dolch. Fontane ahnt die Folgen und überreicht seine Pistole. Nun sind alle überzeugt, es mit einem preußischen Spion zu tun zu haben. Was hat ein Berliner im Krieg oder im Waffenstillstand hier an der Maas zu suchen? Fontane wird nun rund 2,5 Monate lang kreuz und quer durch Frankreich verschoben, bis sich höchste Stellen in Berlin und Washington für seine Freilassung einsetzen.
Dumm gelaufen? Nun noch ein paar abschließende Fragezeichen zu Jeanne d'Arc. Dr. Wolf Steinsick, Sie sind ein ausgewiesener Frankreich-Kenner. Sie kennen also auch die Jungfrau von Orléans. Und es sind ja damals keine Journalisten und Berichterstatter in unserem heutigen Sinn, die Sie begleitet haben. Von der Seite her sind alle Quellen ja so ein bisschen wackelig.
Wir besitzen aus dem späten Mittelalter über niemanden so viele Aussagen wie über Johanna von Orléans. Und zwar deshalb, weil wir die kompletten Gerichtsprotokolle des ersten großen Prozesses von ihr ja haben. Diese Gerichtsprotokolle sind in mittelfranzösischer Sprache geschrieben, weil man hätte Johanna ja keine Fragen in lateinischer Sprache stellen können, weil sie ja nur die französische Sprache der damaligen Zeit beherrschte. Also hat sie auch auf all die Fragen, die man ihr gestellt hat, geantwortet zu ihrer Person, beispielsweise, wie alt sie denn nun sei, worauf sie sagt, ich bin ungefähr 19 Jahre alt. Das heißt, viele Leute aus den niederen Ständen wissen damals nicht genau ihr Geburtsdatum.
Wenn ich dann weiter überlege, dass sie ja in Männerklamotten da reitet.
Jeanne d'Arc hat die Rüstung getragen, weil sie mit den Soldaten ja täglich unterwegs war. Und wir haben eine ganze Reihe von Aussagen, dass sie ihre männlichen Kollegen derart beeindruckt hat, dass sie noch nicht mal von der Lust überfallen wurden, ihr zu nahe zu treten.
Das war dann die Faszination, als sie dann auch erste militärische Erfolge hatte. Da war sie populär wie Frankreich sucht den Superstar.
Ja, man darf nicht vergessen, dass es zu dieser Zeit eine ganze Reihe von jungen Frauen meist gegeben hat, die sich als Propheten ausgegeben haben. In Krisenzeiten tauchen davon eine ganze Reihe von Leuten auf, die sagen, ich habe einen Auftrag von Gott und ich kann für den französischen König und habe einen Auftrag von den Heiligen, in ihrem Falle die heilige Margarete, die heilige Katharina und Erzengel Michael, mit denen sie ja in Kontakt stand, wie sie sagte. Sie hat auf ihrer Seite den absoluten Erfolg. Und dieser Erfolg, der macht sie zu einer Person, die den Engländern einen unglaublichen Schrecken einjagt. Und die Engländer reagieren natürlich auch in boshaftester Art und Weise. Sie beschimpfen sie als Hure. Und sie wird ja auch von englischen Soldaten während ihrer letzten Gefangenschaft bewacht. Das hat dann wiederum die Kirche zu verantworten, der Bischof von Beauvais. Der hätte sie eigentlich in Kirchengefangenschaft setzen können, tut es aber nicht, sondern lässt sie in der Hand von den Engländern, die sie rund um die Uhr bewachen und die sie natürlich auch bedrohen. Die versuchen, sie zu vergewaltigen.
Wobei ja auch die Jungfrau-Geschichte elementar wichtig, die Jungfrauenprüfung, wäre sie nicht mehr intakt da gewesen?
Dann wäre sie eindeutig mit dem Teufel in Verbindung gewesen. Es gehört ein bestimmter Maßgabenkatalog zu einer Prophetin. Sie muss arm sein, sie muss unglaublich religiös sein und sie muss vor allen Dingen jungfräulich sein.
Sie ist, locker gesagt, auch als Jungfrau dann verbrannt worden auf dem Scheiterhaufen. Kann man auch sagen, sie ist aber dann anschließend missbraucht worden.
Weil Jeanne d'Arc von einer ganzen Reihe von unterschiedlichen politischen Gruppierungen vereinnahmt worden ist, dann ist sie erst im 19. Jahrhundert zu einem zentralen Begriff der französischen Geschichte geworden, als Jules Michelet sie als die Inkarnierung Frankreichs begriffen hat. Und wenn man heute sieht, dass sie vom Front National missbraucht wird, der unter ihrer Statue an der Place des Pyramides in Paris jeweils am 1. Mai eine große Veranstaltung abhält.
Und der rothaarige Schiller, was macht der aus der Jungfrau von Orléans?
Schiller macht in seiner romantischen Tragödie aus der Johanna eine Kriegsheldin, die dann zum Schluss stirbt und mit den Fahnen bedeckt wird und mit der eigentlichen Johanna nur bedingt etwas zu tun hat.